Vielleicht als erstes gleich eine offensichtliche Frage, die im Raum steht. Wie hat Corona Syrien getroffen?
Ich denke, wenn ich vergleiche mit unserem Schweiz, mit so guter Existenz und Strukturen und so, dort ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber die Realität kommt nicht raus in den Medien, weil es gibt viele, die schweigen. Und es gibt auch nicht so gute Stellen, die das beobachten und schauen. Und darum, man bekommt auch wenig mit, aber es ist ganz schlimm.
Was heißt das konkret? Also gibt es noch so etwas wie eine Gesundheitsversorgung, Krankenhäuser, Medikamente etc.?
Es ist wirklich vom Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Die ganze Gesundheitsversorgung ist so lokal koordiniert. Außer gibt es auch so Gebiete, sage ich mal, die Unterregierungskontrolle ist schon ein wenig anders, aber es ist sehr unterschiedlich.
Ich möchte gleich später noch auf die politische Situation oder auf die Konfliktsituation zu sprechen kommen. Erst aber auch noch die Frage, wie sieht es aus mit der Nahrungsmittelversorgung? Also gibt es im Moment Menschen in Syrien, die Hunger haben, die zu wenig Essen bekommen?
Doch, ich denke, wenn man auch bei UNO in Statistiken schaut und Informationen, es ist im Moment, vor allem nach den Sanktionen, es ist ganz schlimm. Man sieht auch Schlangen, die Hunderte oder Kilometer lang wegen Brot und Essen und Gasflaschen. Es ist im Moment ganz schlimm.
Vor rund 2 Jahren hat ja die Türkei die Operation Olivenzweig begonnen. Diese Operation ist ein völkerrechtswidriger Angriff auf Nordsyrien. Man geht davon aus, dass dieser Angriff gestartet wurde als Reaktion auf die Autonomiebestrebungen im Norden Syriens, in Rojava, eine Region, die eigentlich davor relativ stabil war und friedlich war. Wie ist denn die Lage im Moment in Nordsyrien?
Ja, ich denke, ich finde den Name auch ein wenig, passt gar nicht zu dieser Operation. Es ist sehr ein blutiges Aktion gewesen. Die Menschen werden vertrieben, geprügelt, demütigt und von ihren Häusern weggeschickt. Und es gibt eine riesige Besetzung im Gebiet vom auch Syrer, aber die sind von anderen Orten, die durch Türkei reingekommen, mit voller Unterstützung vom türkischen Militär und dem Geheimdienst. Und die Menschen leiden extrem darunter. Und man spricht von 150.000 bis 200.000 Flüchtlingen, vor allem trifft die Provinz Afrin. Jetzt gehen wir Richtung dritte Jahr, ist immer noch schlimm und die Stadt hat ganz anders funktioniert. Und im Moment vor allem die sich so National Militär Syrien nennen, die sind ehemalige islamistische Gruppierungen, die eigentlich nahe standen vom IS oder Al-Nusra-Front. Und die machen das jetzt auch so irgendwie gegen die kurdische Gebiet, so als Rache, weil die Kämpfe im Kobane verloren haben oder Raqqa verloren haben, der Hochburg vom IS, und jetzt kommt alles auf Gebiet Afrin los. Die Menschen leiden extrem darunter.
Also das heißt, es gibt immer noch radikal-islamische Gruppen in Syrien, die aktiv gegen die Bevölkerung kämpfen?
Doch, das ist nicht geheim. Und was eigentlich ich sehr, sehr traurig finde auch, dass die Westen auch zu wenig Druck auf die Türkei machen, weil die werden offensichtlich ganz klar von der Türkei unterstützt und man schaut einfach weg und leider anscheinend die wirtschaftlichen Interessen spielen eine große Rolle in das ganze Konflikt, auch weltweit, ist nicht etwas Geheimes.
Also können wir vielleicht nochmal die Konfliktfronten klar ziehen? Wer steht wem gegenüber?
Ja, das ist eine schwierige Frage, man kann lange darüber reden. Ich denke im Moment, es geht zum Beispiel die SDF-Gebiete, wo unter Syrien Demokratische Front, und da gibt es auch Provinz Idlib und unter Al-Nusra-Front, und es gibt noch die Gebiete, die besetzt von der Türkei offiziell unterstützt auch, was sie auch zuletzt im Sarekania und andere Städte übernommen haben, und da hat auch verursacht auch Massenflüchtlinge, und das sind eigentlich die größten Mächte so da, die Russland gegen Amerika, Iran, Türkei, eigentlich die Syrer selber haben im Moment gar nichts zu sagen, die mächtigsten Kräfte sind eigentlich, die führen einen Krieg auf den syrischen Boden, die Syrer selber können gar nicht im Moment etwas sagen, die sind machtlos.
Gibt es denn auch noch wirklich offene Konflikte, offene Kämpfe, also Kämpfe mit Waffen an Fronten?
Ja, eigentlich, kürzlich hat Assad ein Interview gegeben und natürlich, er möchte sich als Sieger oder Gewinner den Krieg so zeigen, aber für mich, er ist der größte Problem, das Ganze verursacht hat und am zweiten Rande kamen die islamistischen Gruppierungen, aber für meiner Seite ist er ist ein großer Verlierer, hat ein zerstörtes Land, 6 Millionen Binnenflüchtlinge, 11 Millionen Flüchtlinge rum in Syrien und bis Europa und auch Hunger, Bildungssystem ist gestört. Ich finde auch lächerlich, wenn er sich als Sieger nennt, aber die Verletzungen, auch die seelische Verletzung unter der Gesellschaft, fehlende Vertrauen, wieder auf alles aufbauen und so, es braucht viel Zeit. Im Moment in die ganze Syrien-Konflikt, es gibt wirklich keinen Gewinner. Aber die größte Hoffnung, was jetzt im Nordostsyrien, ob man dort so einen modernen, demokratischen Modell aufbauen mit Unterstützung von Amerika und die ganze Syrien oder die Parteien warten auf die neue Führung von Amerika, ob Joe Biden etwas anderes tut und so. Das ist im Moment eigentlich die Hoffnung, ob sie da wirklich einen demokratischen Prozess für Freiheit und Frieden in Syrien richtig unterstützen, weil im 2013 gab auch sie diese rote Linien vom Obama und er hat nichts gemacht. Die Chemiewaffen wurden angewendet und hat einfach am Schluss nur zugeschaut und weggeschaut. Und dann Assad hat sich alles erlaubt und Russen haben auch sich dann erlaubt, dass sie militärisch massiv reingreifen. Und darum haben wir jetzt, stehen wir vor einem zerstörten Syrien.
Schon seit vielen Jahren ist ja die Familie Assad an der Macht in Syrien. Wie stark oder wie viel Macht hat sie noch? Sitzt sie fest im Sattel oder haben diese ganzen Konfliktjahre an ihrer Macht gerüttelt?
Ich denke, als Präsident, wenn er wirklich so mit Ehre etwas zu tun hätte, hätte sich zurückgezogen. Wenn ganz ein Land aufsteht und vom links bis rechts wollten ihm nicht und nicht akzeptieren. Und das ist auch ein Baas-Partei-Regime, der wirklich von seinem Vater her sehr diktatorisch geführt, dieses Land. Die Menschen haben extrem gelitten. Die gesamte Opposition wurden vertrieben, jahrelang in Gefängnissen, gefoltert, getötet. Und dann kämpft er immer noch weiter um dieses Präsidium. Ich denke, er sollte sich mal schämen und sich zurückziehen und dann den Raum freilassen für Syrer. Sie können dann selber entscheiden. Natürlich besteht auch die Gefahr, wenn das Assad weggeht. Er hat schon Macht mit voller Unterstützung vom Iran, Hezbollah im Libanon und auch Russland. Aber wenn jetzt Assad weggeht, die größte Frage, die uns alle auch als Syrer, dass wir Sorge haben, ja, wer kommt dann? Ist eine wirklich moderate, säkuläre Kraft bereit? Leider nicht, weil wir stehen so in einem sehr schwierigen Wahl. Entweder die Islamisten mit ihren Ländern, die unterstützen, so wie Katar, Türkei, Saudi-Arabien oder andere Länder, oder stehen wir beim Assad? Und das ist sehr schwierig für Zukunft. Wir stehen wirklich im Moment in einem schwierigen Moment, Zeit.
Und die demokratischen Kräfte, eben zum Beispiel aus Nordsyrien, die sehen Sie nicht in der Lage, dieses Vakuum zu füllen, falls jetzt die Assad-Familie abtreten würde?
Ich denke, der größte Vakuum war schon zwischen 2012, vom 11/12 bis Mitte 13. Und da hat man nichts gemacht. Dann haben die Islamisten diese Gebiete erobert. Und jetzt ist die größte Hoffnung natürlich. Ich denke, langsam zum Beispiel dort mehrheitlich sind vom Kurden geführt. Im Moment, sie versuchen bei letzter Konferenz, die sie gemacht haben, Nordostsyrien, dass sie da andere Kräfte auch wie Araber, Christen, alle, dass sie mitmachen, zum Teil sind auch dabei. Und langsam, viele Syrer sind langsam am Umdenken, ja, okay, das könnte eine Hoffnung sein. Am Anfang waren viel dagegen, weil da gab es so diese Blockade, die sind die Kurden im Norden, wollen eine Autonomie oder wollen eine Föderalie und so. Aber das braucht auch viel Zeit, den Vertrauen aufzubauen. Und wie ich gesagt habe, wenn die Amerikaner oder Westen wirklich dieses Gebiet richtig unterstützen und dass man von dort her starten kann als Muster für ganz Syrien, wäre eigentlich im Moment, ich sehe dort die einzige Hoffnung für Syrien, für Wiederaufbau, wenn man über einen demokratischen Prozess denkt. Es gibt meine kritische auch Seiten dort, aber ist die größte Hoffnung.
Syrien ist zerstört, jetzt kommt auch noch der Winter. Was bedeutet dies für die Menschen vor Ort?
Ich denke, ich habe fast wöchentlich regelmäßige Kontakte zu verschiedenen Orten und Gebieten, vor allem bei Binnenflüchtlingen, weil die sind am meist am härtesten getroffen sind. Sie haben sogar keine Mittel oder finanzielle Mittel, bis zu Nachbarländern gehen. Die sind drin im Land, vom Gebiet zu Gebiet am Fliehen. Und die sind am meisten am Leiden. Und wenn man Bilder schaut im Winter, es ist wirklich ganz schlimm. Die viele Menschen sind unter diesen Zelten, ohne Heizung, ohne richtigen Schutz vom Regen. Und sowieso die Schulsystem für Kinder von diesen Binnenflüchtlingen ist einfach nicht da. Vielleicht gibt es einen Kurs oder so. Und darum sage ich, wir stehen im Moment vor einer verlorenen Generation. Und das ist sehr gefährlich für die Zukunft, weil wir sind jetzt 9, 10 Jahre im Krieg und ohne Schulsystem, ohne Bildung, ohne richtige Erziehung. Und das natürlich hat Folgen danach. Und das hat auch eine Verbindung, wieso auch so die Minderjährigen werden auch beigezogen bei diesen Radikalgruppierungen. Und das heißt, wir stehen wirklich vor einer verlorenen Generation und hätte man schon lange handeln. Aber leider, die ganze Welt hat in diesem Konflikt wirklich weggeschaut.
Noch einmal zurück zur Menschenrechtslage. Sie haben ja SyriAid mitgegründet, ein Verein, der seit 2013 humanitäre Nothilfe leistet in Syrien. Wie konnte SyriAid jetzt in den letzten Jahren helfen?
Eigentlich als Start, wir sind angefangen mit einem Spital, einer Aktion in Aleppo selber. Und nachher mussten wir schon die Aktionen dort vor Ort verschieben, je nach Lage. Als wir in Aleppo waren, damals gab es keinen Islamisten dort, man konnte gehen. Da kam al-Nusra, dann darf man kann nicht gehen, ist zu gefährlich. Da haben wir versucht, unsere Projekte in Afrin, wir haben dort 3 medizinische Zentren aufgebaut, mit Spitalzentrum in Afrin unterstützt. Und das hat gut funktioniert. Nebenbei, wir sind angefangen, im Idlib, im Kafar Nubul eine Schule zu unterstützen mit 800 Schülern. Und jetzt, Kafar Nubul ist besetzt vom russischen Militär und Assad, dann die Schule ist verschoben noch nördlich und leider die Schule ist im Moment im Zelten. Was wir für Afrin gemacht, das Spital Afrin ist auch mit Flüchtlingen transportiert worden im Gebiet Al-Shahba. Wir sind weiter dran geblieben, dort unterstützen und wir haben auch versucht, womöglich, wo wir noch Kontakte haben oder könnte man noch ein Projekt realisieren. Wir haben zum Beispiel Esspakete für frisch geflüchtete Binnenflüchtlinge, die noch keinen Platz gefunden haben, Esspakete verteilt. Jetzt haben wir im Vorort Aleppo, Nord-Aleppo, für Familien auch Esspakete verteilt, vor allem für Familien, die alleinerziehende Mütter, die keine Männer zu Hause haben. Und die letzte Aktion haben wir so eine Covid-19-Aktion gemacht, so mit einem medizinischen Sack, mit Desinfektionsmittel, mit Vitamin C, mit 5 Stoffmasken, die vor Ort genäht wurden, haben wir auch so ungefähr 1500 Familien gedeckt. Und solche kleine Aktionen, wir sind auch ein kleiner Verein. Man kann nicht sagen, wir machen dieses Projekt in diesem Ort und länger bleiben, weil die militärische Situation, die Sicherheitslage ändert sich. Und für uns wäre natürlich einfach, wenn wir ein stabiles Gebiet haben, dort unterstützen. Aber wir waren einfach konzentriert auf die Flüchtlinge im Moment aus Afrin und dieses Schulkonzept in Idlib.
Jetzt sammeln Sie auch wieder Geld für ganz konkrete Projekte. Können Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, jetzt gerade haben wir eine neue Erfahrung gemacht mit dieser Covid-Zack, die wir verteilt haben. Und die Nachfrage ist ziemlich groß. Natürlich, wir haben auch alles auf freiwillige Basis vor Ort auch gemacht. Das ist eine Gruppe, die freiwillig alles gepackt und verteilt. Und jetzt die Nachfrage ist groß und wir haben gedacht, wir machen jetzt nochmal. Aber da sind ungefähr so im Al-Shahba-Gebiet sind zwischen 2.100 bis 2.500 Familien dort. Und jetzt gerade im Weihnachten, Neujahr, haben wir gesagt, wir werden jede Familie einen Sack mit Covid-19 geben und noch dazu etwas für Kinder. Die Idee war, dass wir eine Wolldecke auch, aber gerade wurden Wolldecken gerade verteilt vor 2 Wochen. Und da haben wir gedacht, wir machen etwas für Kinder, so eine Kappe, Handschuhe oder eine warme Jacke und so mit diesem Covid-Sack.
wenn es jetzt einen Wunsch an die Schweizer Politik richten könnte, was sollte die Schweiz machen im Hinblick auf die Situation in Syrien?
Ich denke, die Schweiz hat eine Aktion schon mal gemacht, Ende 2013, diese humanitäre Visa für Familienangehörigen. Das war eine gute Aktion und da ist auch zu danken. Aber leider für unsere Schweiz so als reiches Land, ich persönlich, ich habe mehr erwartet. Man könnte mehr helfen, man könnte mehr Projekte realisieren. Zum Beispiel bis jetzt im Gebiet Nordostsyrien, eigentlich einigermaßen sind moderate Kräfte dort am Führen. Die Schweiz ist bis jetzt nie aktiv dort, obwohl auch dort gibt es sicher 4-5 Kinder von uns und ein paar Schweizer Frauen, die dort festgenommen wurden vom Schweizer Dschihadisten, die dort sind, die helfen dort nicht, weil das Argument ist immer, wir helfen immer nur die offizielle Regierung in Damaskus. Und eigentlich dort gibt es schon viele Möglichkeiten, wo die offizielle Regierung ist, aber in solchen Gebieten hätte man irgendwie einen Weg finden, unterstützen. Oder lassen wir das alles weg, mindestens die Schweiz könnte auch wie Ungarn oder Deutschland, andere Länder, die so viele Stipendien angeboten, gegeben haben, auch Hochschulen für Akademiker oder für die normalen Studien. Sie könnten Studenten holen von diesen Flüchtlingslager und denen hier an die Universitäten verteilen zum Beispiel. Und mindestens bei Aufbauphase könnten, wenn die Hälfte von denen wieder zurückgehen, bei Aufbau helfen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich denke, die Schweiz kann wirklich noch mehr tun in diesem Konflikt und vor allem die Verhandlungen befinden sich in Genf, dann die Schweizer Diplomatie könnte wirklich noch mehr aktiv werden.